Hallo und herzlich willkommen bei Wilde Möhre, dem Podcast für Biodiversität und Familie. Mein Name ist Sarah, ich bin Umweltbildnerin, Biodiversitätspädagogin und Mama von 4 Kindern. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein Thema, das auf den ersten Blick zwar etwas trocken daherkommt, aber ich verspreche euch, wenn ihr hier einfach auch ein bisschen aufgeklärter seid, dann wird auch die Zeit mit eurer Familie im Wald leichter, da ihr Unsicherheiten ablegen könnt. Und zwar habe ich mir mal überlegt, was könnte denn eine Hürde für viele sein, um mit den Kindern rauszugehen und draußen Erfahrungen zu sammeln. Die Vermutung liegt dann auch ein bisschen nahe, dass es euch vielleicht so geht wie mir ganz am Anfang, als ich dann auch mal etwas mehr wollte, als nur auf den vorgegebenen Weg zu wandern und mehr sehen und auch erfahren wollte. Deshalb sprechen wir in dieser Folge genau darüber, nämlich was darf ich und was darf ich nicht draußen in der Natur. Wir räumen Unwissen aus und beseitigen diese Hürde. So können wir mit besserem Gewissen nach draußen gehen, umherwandern und befinden uns in einem Rahmen, in dem wir einfach safe sind, gegen geltende Gesetze zu verstoßen. Das ist sicherlich ganz spannend, uns mal damit auseinanderzusetzen, bevor es dann hier wieder weitergeht mit den wirklich schönen Dingen der Zeit in der Natur. Grundsätzlich würde ich sagen, dass es erstmal beim Umgang mit und in der Natur gilt, dass wir uns vor allem von Rücksichtnahme leiten lassen. Das wird die meisten Konflikte oder auch mögliches Fehlverhalten sowieso reduzieren oder ganz ausräumen. Achtsamkeit lehren wir hierdurch auch direkt unseren Kindern, die wiederum den Wert der Umwelt noch besser verstehen und begreifen können. Was so schützenswert ist, muss ja sicher auch besonders sein. Trotz aller Achtsamkeit ist ein Blick in die Gesetze trotzdem hilfreich. Auch wenn Naturschutz in weiten Teilen Ländersache ist, gibt das Bundesnaturschutzgesetz den Rahmen vor. Dort heißt es zum Beispiel: Es ist verboten, wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Wildlebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten. Lebensstätten wildlebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören. Und was bedeutet mit vernünftigem Grund jetzt? Das heißt, es ist doch schon einiges erlaubt eigentlich. Jeder darf wildlebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee und Heilkräuter sowie Zweige wildlebender Pflanzen aus der Natur an den Stellen, die eben keinem Betretungsverbot unterliegen, das ist ganz wichtig, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen. Geringe Mengen bedeutet bei Pflanzen zum Beispiel die Handstraußregel. Das ist alles, was ich wie in einem Strauß zwischen Daumen und Zeigefinger einer Hand nehmen kann. Das darf mit. Oder was eben da reinpasst. Mit Genehmigung der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde ist selbst das gewerbsmäßige Entnehmen, Be- oder Verarbeiten wildlebender Pflanzen möglich. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Bestand der betreffenden Art am Ort der Entnahme nicht gefährdet und der Naturhaushalt nicht erheblich beeinträchtigt werden. Und auch da hat die Entnahme pfleglich zu erfolgen. Dass die Pflanzenentnahme dort verboten ist, wo bereits das Betreten nicht erlaubt ist, das liegt, denke ich, in der Sache und ist selbstverständlich. Grundsätzlich hat Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern ein recht liberales Betretungsrecht. Denn weiter heißt es dann auch, das Betreten der freien Landschaft auf Straßen und Wegen sowie auf ungenutzten Grundflächen zum Zweck der Erholung ist allen gestattet. Das Betreten der freien Landschaft erfolgt auf eigene Gefahr. Es besteht insbesondere keine Haftung für typische, sich aus der Natur ergebende Gefahren. Dabei sind unter ungenutzten Grundflächen auch abgeerntete Acker zum Beispiel zu verstehen. Da darf man dann auch Drachen fliegen lassen oder eben auch draufgehen, wenn man das gerne möchte oder ein Spiel spielen. Wälder gehören da nicht zur freien Landschaft. Hier gilt auch ein anderes Gesetz, nämlich das Bundeswaldgesetz. Das Betreten des Waldes zum Zweck der Erholung ist gestattet, heißt es hier. Das Radfahren wiederum, das Reiten im Wald, das ist nur auf Straßen und Wegen gestattet. Allerdings regeln die Länder die Einzelheiten. Die Länder können grundsätzlich die Erlaubnis aus vielerlei Gründen einschränken, auch die, dass man eben betreten darf. Und manchmal machen sie davon auch regen Gebrauch, wie und wo man im Wald zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs sein darf. Das kommt dann ganz auf die Region an, in der ihr seid. Eine weitere Einschränkung aus dem Bundesnaturschutzgesetz ist, es ist verboten, Höhlen, Stollen, Erdkeller oder ähnliche Räume, die als Winterquartiere für, aufpassen, Fledermäuse dienen, in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. März aufzusuchen. Dies gilt nicht für die Durchführung unaufschiebbarer oder nur geringfügig störender Handlungen, sowie für touristisch erschlossene oder stark genutzte Bereiche. Hier werden sich die Tiere vermutlich auch ein wenig angepasst haben, wenn hier sowieso schon viele Menschen unterwegs sind. Wir hatten das Thema Waldbaden und da habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, dass es Menschen gibt, die dann Hängematten aufhängen. Bei geführten Waldbaden, Treffs und Führungen wird das ganz oft gemacht. Hier muss man vorher mit dem Waldbesitzer sprechen. Das kann Stadt sein, das kann das Land sein oder eben privat. Und mit denen muss das dann geklärt sein, ob das in Ordnung ist. Ich habe mich damit noch nie wirklich auseinandergesetzt. Ich habe jetzt noch nie das Bedürfnis verspürt, dringend eine Hängematte in einem Wald aufzuschlagen. Da bin ich dann lieber zu Fuß so unterwegs tatsächlich. Soweit einige Grundsätze haben wir jetzt mal angesprochen, so das ganz Wichtige. Aber es kann leider doch noch mal ein bisschen komplizierter werden, nämlich dann, wenn es um besonders geschützte und streng geschützte Arten geht. Gesetze und Regeln, die sind dann viel schärfer und das Entnehmen und sich Aneignen ist absolut tabu. Es gilt hier ein Besitz- und Vermarktungsverbot von eben diesen besonders geschützten und streng geschützten Arten. Die Liste ist recht lang. Ich schau mal kurz, was Elia hat.
Elia, hängst du fest? Was machst du denn?
Die Liste ist recht lang. Ich kann euch die auch mal verlinken, wenn es euch interessiert. Unter anderem gehören hier dazu Eisenhut, Arnika, viele Farne, Nelken und Enziane, der Blaustern, Schachblumen, Schwertlilien und Küchenschellen sowie sämtliche wildwachsende Orchideen, Krokusse, Tulpen und Narzissen. Auch viele Pilze sind besonders geschützt. Es gibt allerdings eine Ausnahme, und zwar für private Gärten. Hier dürft ihr an Pflanzen und Pilzen alles sammeln, was ihr möchtet. Allerdings nur keine Tiere ohne vorherige Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde einsammeln. Darunter fallen auch, weil wir das ja in der letzten Podcast-Folge einmal angesprochen haben, auch Raupen und die Kokons der Raupen, weshalb wir ja auch, wie eben gesagt, bei einem Züchter unsere Raupen bestellt haben. Ich finde ganz spannend, dass man sich auch dann mal erkundigt, was man macht, wenn man zum Beispiel einen Vogel findet, der auf den ersten Blick vielleicht nicht so ganz klarkommt. Und zwar hat man dann erstmal zu beobachten, wird er weiterhin von den Eltern gefüttert, dann ist es wahrscheinlich ein Jungvogel und eben kein kleines hilfloses Küken mehr, zwar auch noch hilflos, aber ein bisschen älter schon. Und da kann es ganz oft passieren, dass zum Beispiel die Küken aus dem Nest fallen oder auch rausspringen. In der Natur ist es dann quasi so, dass dann mehr Küken eine Chance haben zu überleben und groß zu werden. Falls zum Beispiel ein Fressfeind kommt, sitzen nicht alle in einem Nest. Und wenn ihr dann jetzt so einen Jungvogel seht und ihr beobachtet, dass die Eltern ihn weiterhin füttern, dann könnt ihr, wenn er jetzt zum Beispiel auf einer gefährlichen, also in einem Gefahrenbereich sitzt, ihn aufnehmen und entweder zurück ins Nest setzen oder vielleicht in einen Busch ganz in der Nähe, wo die Eltern noch reinkommen, und einfach ein bisschen in Sicherheit bringen. Je nach Vogelart, sonst vielleicht auch auf einen Baum. unsere heimischen Vögel, die riechen fast nichts. Also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass die Eltern den Jungvogel danach, nachdem ihr ihn angefasst habt, wegen dem Menschengeruch nicht mehr annehmen. Die werden ihn auch weiterhin füttern. Eine Ausnahme bilden allerdings Mauersegler. Die werden nur am Brutplatz von den Eltern versorgt. Auch einen jungen Waldkauz bitte nicht mit nach Hause nehmen. Viel zu viele Jungvögel sterben, weil man zwar gut gemeint, aber unnötig eine falsche Vorsorge trifft oder Entscheidung trifft und sie mit nach Hause nimmt. Deshalb, wenn ihr einen Vogel findet, beurteilt die Gefahrensituation und notfalls könnt ihr ja sonst auch beim NABU oder bei der Wildvogelhilfe anrufen und einfach auch mal fragen, was ihr tun sollt. Auch wenn Gefahr für euch selbst besteht, durch eine Rettung zum Beispiel euch zu verletzen, weil, keine Ahnung, ein Vogel in der Schnur hängt im Baum oder ein Schwan ist mitten auf dem Gewässer festgefroren oder ein Storch hängt in der Leitung fest, dann könnt ihr auch selbstverständlich Polizei oder Feuerwehr verständigen. Das Anhalten auf der Autobahn ist absolut verboten und mit Kindern im Auto etwas, das ich sowieso nie machen würde. Wenn ihr einem verletzten Tier dort helfen möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall die Polizei verständigen. So, das erscheint jetzt erstmal schon viel, diese ganzen Regeln und Gesetze, aber ihr habt sicher auch gemerkt, dass man vieles doch irgendwie auch ein bisschen ableiten kann und das im Sinne des Naturschutzes dann irgendwo doch sinnvoll erscheint. Jetzt nochmal kurz zu den Schutzgebieten. Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. So heißt es im Gesetzestext. Die Zugänglichkeit wird meist in den einzelnen Schutzgebietsverordnungen geregelt und dort heißt es dann fast durchweg, dass ein Wegegebot gilt. Man muss also, gerade wenn ihr in Schutzgebieten unterwegs seid, mit den Kindern immer auf den Wegen bleiben, egal ob parat oder zu Fuß. In manchen Schutzgebieten sind auch sogenannte Ranger oder Naturschutzwards unterwegs, die ihr natürlich auch fragen könnt, wenn ihr irgendwie eine Frage habt oder euch nicht ganz sicher seid, was gehört jetzt noch zum Schutzgebiet und was nicht. Und da dürft ihr die Menschen auf jeden Fall auch ansprechen. Die freuen sich total über euer Interesse. Und bei mir haben sich durch solche Gespräche auch spontan auch mal Führungen dann angeboten und man hat wirklich unfassbar viel gelernt. Also sprecht die Leute wirklich ruhig an, wenn ihr da Fragen habt. Ich kenne auch die Diskussion darum, dass man Menschen, also gerade Kinder, mehr in Naturbereiche lässt oder diese für sie öffnet, die geschützt sind. Hierzu kann man jetzt eine Meinung haben, wie man möchte. Man kann auch gerne darüber nachdenken und diskutieren und sich unterhalten. Allerdings sind wir eben nicht in der Situation, dass wir uns sehr viele Naturschutzflächen, also dass wir sehr viele Naturschutzflächen zur Verfügung haben und uns das leisten könnten, dieses Risiko, dass die eine oder andere Art eben doch reduziert wird durch Unachtsamkeit oder weil sie noch nicht sich vermehren konnte, dass es dann weniger wird. Wir sind da eher in der Bedrängnis und haben auch die Priorität, die zwar nicht lautet, Naturschutz vor Naturerfahrung für unsere Kinder, sondern eher Zweiteres hat eine Alternative, also unsere Kinder, und Ersteres eben nicht. Das sind die Arten, die wirklich allmählich verschwinden bzw. stark gefährdet sind. Es gibt für unsere Kinder nämlich genug Möglichkeiten, Naturerlebnisse und Erfahrungen zu ermöglichen, auch ohne in zum Beispiel Orchideenwiesen zu laufen. Selbes gilt selbstverständlich auch für Hunde. Warum? Da manche denken, da gelten andere Regeln, das ist mir ein Rätsel. Falls ihr nun aber das Gefühl habt, in eurer Gemeinde oder eurem Ort gibt es irgendwie doch nicht genug Plätze für die Kinder, dann würde ich mich zusammenschließen mit ein paar anderen Familien und das in meiner Stadt oder Gemeinde einfach auch mal ansprechen. Bei konstruktivem Austausch findet sich bestimmt eine Lösung für die Kinder. Vielleicht erklärt sich ja sogar ein Landwirt bereit, einen Teil seiner Wiese zu verpachten und ihr schafft euch euer eigenes Naturparadies mit den anderen Familien. Mehrere Familien gemeinsam haben dann ja auch ein bisschen größeres finanzielle Möglichkeiten, wenn sich das dann aufteilen lässt. Das geht dann schon fast in Richtung Gemeinschaftsgärten und warum die toll sind, wie das funktioniert, welche Initiativen es hier bereits gibt, das besprechen wir alles in einer weiteren Folge. Da freue ich mich total darauf, da ins Gespräch zu gehen. Und jetzt abschließend zu diesen ganzen Gesetzestexten und lasst das ruhig mal auf euch wirken, möchte ich sagen, so wie im Umgang miteinander, da benötigen wir selbstverständlich auch im Umgang mit der Natur Regeln. Natürlich gibt es davon bereits reichlich, zum Beispiel in den Naturschutzgesetzen. Aber ganz ehrlich, wer liest und versteht schon Gesetze oder Schutzgebietsverordnungen? Deshalb müssen die Regeln verständlich sein und nachvollziehbar sein, sonst fehlt irgendwo auch die Bereitschaft, sie einzuhalten. Und sie müssen ganz sicher auch bekannt sein. Ich kann nicht behaupten, dass ich in meiner Schulzeit oder irgendwann später hier mal was dazu gelernt habe. Das musste ich mir alles selbst erarbeiten und das habe ich überwiegend auch durch meine Naturschutztätigkeit gelernt, was man darf und was man nicht darf. Deshalb hoffe ich, dass ich euch hier etwas weiterhelfen konnte und ihr nun mit bestem Wissen und Gewissen in die Natur gehen könnt, mit eurer Familie im Schlepptau. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also, wenn wir rausgehen.
Ja, Bubi, komm her.
Die Entnahme von Tieren ist immer verboten. Falls ihr das möchtet, müsst ihr das anmelden bei der unteren Naturschutzbehörde eures Landratsamts. Eine gute Artenkenntnis von Flora und Fauna ist erforderlich. Es gilt nicht erst pflücken und dann bestimmen, sondern erst bestimmen und dann pflücken. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann lasst die Pflanze im Notfall einfach stehen. Niemals im Naturschutzgebiet sammeln und dort auf den Wegen bleiben. Keine geschützten Arten entnehmen, wie gerade gesagt, da ist gute Artenkenntnis wichtig und hilfreich. Eigentumsrechte sollten beachten werden. Das gilt natürlich, dass ich nicht in irgendeinen Garten reinmarschiere von dem Nachbarn und mir da was zu eigen mache und auch was den Wald betrifft. Und gerade in geschützten Gebieten beachten wir die Regeln. Und jetzt zum Abschluss, ganz wichtig, einfach immer Achtsamkeit leben und achtsam sein. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.